Willkommen in Podcast Folge 40 mittlerweile schon. Ich habe heute mit Katja Malakai gesprochen, eine Bekannte von mir sogar aus meiner Jugendzeit. Und wir sprechen über ADHS, über depressive Verstimmungen nach heftigen Ereignissen für Katja und wie sie sich da wieder rausgezogen hat, beziehungsweise wie sie vorangeschritten ist. Wir sprechen über ihr Betroffenenbuch über ADHS und wir sprechen über ihre Kinderbücher, die als Fabelgeschichten gestaltet sind, um mit den Kindern da auch schön drüber sprechen zu können. Wenn euch der Podcast gefällt, seid so gut, gebt mir eine Bewertung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas. Ich begrüße ganz herzlich Katja Malakai. Hi Katja.
Hallo Nikolas, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und weißt du, was das Erste ist, was mir einfällt, wenn wir beide uns jetzt heute nach x Jahren in Zoom treffen und über psychische Gesundheit sprechen? Der Satz oder der Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Korrekt.
Obwohl es fast schon ein bisschen mehrmals ist als zweimal. Aber also das kann man ja schon sagen, wir haben in unserer Jugend phasenweise auch schon mal miteinander verbracht.
Sehr viel Zeit sogar, genau. Ganz viele Freunde zusammen gehabt und Gruppen, genau.
Ja, und dann, also dann bist du ja, und das steht ja auf deiner Webseite auch so schön, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Nach Beenden meiner Schullaufbahn lernte ich die Liebe meines Lebens kennen und folgte ihm in die Vereinigten Staaten von Amerika. Als Ehefrau eines Militärangehörigen habe ich die besondere Erfahrung gemacht, mir ein neues Leben in der Ferne aufzubauen und von den sozialen und kulturellen Unterschieden zu lernen. Wobei das ja schon wieder vorbei ist.
Momentan ist es auf jeden Fall vorbei. Auf Dauer weiß man natürlich jetzt noch nicht, ob wir konstant hier in Deutschland weiterhin bleiben. Das werden die nächsten 3 Jahre entscheiden und weil dann auch mein Mann ja auch in Rente geht. Also genau, ich würde gern zwar hier bleiben, die Kinder möchten wieder nach Amerika. Also es ist noch sehr ungewiss, wo uns der Weg hinführt.
Okay, das wusstest du ja auch schon, ne, als du so einen Militärangehörigen dir angelacht hast.
Nein, also man denkt immer, man weiß, was auf einen zukommt und dann ist es aber wirklich ein ganz anderes Leben. Also man weiß nicht, dieses Alleine-Sein, diese neuen sozialen Kontakte, die dann auch teilweise nicht funktionieren, dann auch in schwierigen Phasen niemanden zu haben, da auch alleine zu sein, darauf bereitet einen niemand vor, um ehrlich zu sein. Also das sind wirklich Themen, die da außen vor gelassen werden. Das weiß man nicht, wenn man da die Eheurkunde unterschreibt. Das geht verloren.
Sobald die Liebe irgendwo hingefallen ist, ist es eh zu spät. Ne?
Dann, ja, da ist
kann man
es
nur damit leben.
Vorbei. Ja, das kleine Schwarzgedruckte war nicht so auffällig für mich.
Das konnte ich auch nicht lesen.
Nee, das war zu klein.
Und also das heißt ja für dich, oder das heißt für mich jetzt auch, du musstest da ganz viel auch wachsen.
Ja. Also man findet sich ja dann auch immer alle paar Jahre wieder. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es natürlich schon sehr herausfordernd, weil man sich dann auch immer wieder selber kennenlernen muss oder auch darf. In der Hinsicht neue Bekanntschaften, neue Locations, wo man auch wieder hinstationiert wird, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Finde ich schon als Einleitung irgendwie spannend. Also du kämpfst, das habe ich jetzt rausgehört, manchmal auch mit Einsamkeit?
Also das ist natürlich ein Teil von dem militärischen Leben, wenn man als Ehefrau dort ist. Die Männer werden ja automatisch wieder auf die Arbeit gehen und in der Zeit ist man erstmal zu Hause. Man weiß nicht, wo ist irgendwas, also ob das Geschäfte sind oder egal, was man eigentlich braucht. Man muss sich da erstmal wieder ganz neu orientieren. Und man hat ja auch dann wirklich keinerlei soziale Kontakte. In dieser Zeit, was ich immer die Zeit der Stille nenne, kann man sich aber auch wieder ganz gut reorganisieren und auch wieder selbst finden, neu identifizieren, wer bin ich, was möchte ich. Und also ich sehe es nicht als Nachteil, alleine zu sein, weil ich bin ja nicht einsam. Also ich bin zwar alleine, aber ich bin nicht einsam. Und für mich persönlich waren es immer wieder Herausforderungen, okay, wer möchte ich sein, wer bin ich? Und man lernt sich dann einfach immer wieder aufs Neue kennen.
Also es hört sich aber auch sehr reflektiert an. Das muss man aber auch lernen,
Genau.
oder?
Das lernt man über die Jahre. Genau. Also man darf dann nicht denken, das kommt dann von heute auf morgen. Und also ein Teil waren ja auch dann diese Schicksalsschläge. Ich war ja immer sehr offen. Also wir kennen uns ja, wie gesagt, von früher sehr offen und sehr
Wir
lebensfreudig,
kommen da
sehr
noch drauf, ja.
auffallend. Und aber dieser Teil, der verändert sich natürlich, wenn man dann alleine ist. Der verändert sich. Also man wird klarer, man wird strukturierter, hilft natürlich dann auch in der Persönlichkeit zu wachsen. Und es geht auch zwangsläufig dadurch auch schneller, ob man das möchte oder nicht.
Du bist heute Mutter von zwei Kindern noch.
Genau noch.
Wie lange dauert es noch, bis es drei sind?
2 Monate.
Wow, 2 Monate. Ui, da bist du ja in der Hochphase der Hormone gerade, oder?
Genau. Aber es läuft sehr gut. Also ich bin da sehr ausgeglichen.
Schön.
Genau.
Und jetzt leite ich mal über. Du hast ja ein Buch geschrieben, das nennt sich Danke, ADHS.
Genau.
Und also mit ADHS habe ich mich relativ viel beschäftigt und kenne da so die Symptome und so die, ich sag mal, die äußeren Eigenschaften, die diese Menschen mit ADHS ganz oft zeigen. Und als ich mich auf diesen Podcast oder auf diese Folge vorbereitet habe, dachte ich, du bist ja das Paradebeispiel für jemanden in der Jugend, wo ich heute
Ja.
sagen würde, auf jeden Fall ADHS.
100%. Also, wie du weißt, in unseren Jahrgängen war das ja noch nicht so auffällig oder so sehr betrachtet worden. Da war man halt einfach ein Zappelphilipp und das war's. Ja, also da ist nicht tiefer recherchiert worden, steckt dahinter, wer ist man, was passiert da mit der Person. Und wie gesagt, wir kennen uns ja schon länger, du sagst das ja schon. Ich hatte sehr, sehr viele Auffälligkeiten. Jetzt weiß man das natürlich, diese Symptome. Früher kannte man diese Symptome nicht. Das wurde auch unter den Tisch gekehrt oder sonst irgendwas. Also man war halt einfach anders. Und das war eigentlich auch immer das Problem für mich, dass ich mich immer konstant anders gefühlt habe. Also ich habe nie in diese Norm gepasst. Ich war immer auffällig, ich war immer laut, ich war immer wild. Also all diese unorganisierten, chaotischen Strukturen, die ich ja hatte. Symptome, die ich hatte, die waren zwar da, aber niemand wusste, was ist es. Ich war halt einfach anders. Ich war halt die Verrückte. Und das war dann auch wirklich auch die Schwierigkeiten. Man wusste, man ist anders, aber wo kommt es her? Und heute ist es gut, dass viele früher diagnostiziert werden. Bei mir war es halt erst Mitte 20. Sehr spät. Da waren natürlich auch sehr viele, wie sagt man denn, Probleme, die man dann auch bearbeiten musste, auch beziehungstechnisch oder freundschaftstechnisch, weil man dann doch auch anders reagiert, emotional anders reagiert, man ist auffälliger, man ist übertriebener von seinen Emotionen auch, ja, und das dann wirklich. Was steckt dahinter? Was stimmt nicht mit mir? Ich glaube, das ist auch das Schlimmste, was dann eigentlich wirklich passiert. Man fängt an sich selbst zu zweifeln. Und das kann natürlich auch in eine Depression reinrutschen, wenn man denkt, okay, man passt nicht rein, man ist anders und man wird auch nicht so angenommen, wie man ist. Man passt einfach in diese soziale Norm komplett nicht mehr rein. Das ist als Kind, ist es gar nicht so aufgefallen, weil da war man eher strukturierter über die Eltern. Aber wie du ja schon so schön weißt, in der Teenagerzeit hat sich das wirklich rauskristallisiert, dass ich eben anders ticke. Und als die Diagnose dann mit Mitte 20 kam, das war also einfach eine Erleichterung. Das sind 1000 Steine von meinem Rücken gefallen und ich dachte mir, okay, jetzt weiß ich, was mit mir nicht okay ist, jetzt kann ich damit arbeiten. Und da ging dann wirklich der Prozess an, über Jahre mit mir selber zu arbeiten, über mein Verhalten, ob das Putzen war, ob das Finanzen war, ob das auch dieses übertriebene in Burnout reinzuarbeitende, konstant immer unter Strom zu sein, verschiedene Süchte, die ja auch zum Teil damit unter eingehen, depressive Verstimmungen, wo man immer schauen musste, okay, dass man nicht abrutscht eben in eine Depression, durch dem, dass ich ja wirklich aus dem medizinischen Bereich auch rauskomme, war viel Psychologie auch in den Fächern mit dabei. Und dann weiß man zum Teil auch natürlich nicht hochprofessionell, aber zum Teil auch, was kann ich tun? Welche Symptome sind dahinter? Was für Optionen habe ich da? Und das war eigentlich mein Vorteil, dass ich in der Medizin reingegangen bin oder in das medizinische Feld reingegangen bin und da auch die Informationen bekommen habe.
Lass mich nochmal zurückspulen. Also in deine Jugend gab es denn auch Momente, weil also in der Zeit, in der ich dich gekannt habe, hat man das dir natürlich gar nicht angesehen, so wie das ganz normal ist, ne? Gab es denn Momente, wo du wirklich vielleicht zu Hause saßt oder dich irgendwann wirklich gefragt hast, was stimmt nicht? Oder gab es ganz spezielle Momente vielleicht, wo du gesagt hast, also irgendwie scheine ich da nicht reinzupassen?
Also besonders in Beziehungen mit Menschen. Dinge, die andere als Lappalien abgetan haben, waren für mich ganz gravierend, ganz schlimm. Ich konnte mich emotional überhaupt nicht mehr regulieren. Und das war, glaube ich, das Schlimmste, wo mich dann jeder auch angeguckt hat und gesagt, was, jetzt übertreibst du aber, ne? Dieses, du übertreibst, ja. Für mich war es komplett legitim, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Aber für andere war es halt einfach nicht nachvollziehbar. Und ich konnte es nicht nachvollziehbar war, oder nicht nachvollziehen, warum es andere nicht verstehen können, dass ich so reagiere. Und da hat man dann einfach wirklich gemerkt, okay, das stimmt irgendwas nicht. Also entweder stimmen die nicht oder ich nicht. Ja, und das wusste man zu dem Zeitpunkt dann in der Teenagerzeit natürlich nicht ganz. Da ist ja auch hormonell viel, was dann los ist, ne? Und solche Sachen. Aber ich wusste dann, dadurch, dass es halt diese Norm war, die dann gesagt hat, also irgendwie du reagierst hier über, dann wusste man, okay, es könnte sein, dass ich vielleicht das Problem bin in der Gesellschaft. Genau. Und da hat es eigentlich angefangen. Eigentlich wirklich dieses Zwischenmenschliche. Ob das Freundschaften waren, ob das Beziehungen waren, da kamen wirklich diese Schwierigkeiten am meisten hoch. Schulisch gesehen war es auch ziemlich schwierig. Ich war sehr uninteressiert an der Schule. Das einzig Gute war wirklich, dass ich, Entschuldigung, das Wissen ja ganz schnell aneignen konnte auf Kurzzeitgedächtnis. Und dadurch musste ich nicht viel lernen. Aber das war natürlich auch, ja, dieser Fokus, Konzentration gleich null. Also wirklich ins Kurzzeitgedächtnis rein, Aufsätze 20 Minuten vor der Schule geschrieben. Und für die Prüfungen eigentlich gar nichts gemacht, ja. Also so ging das da durch, ja, weil ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte mich nicht sammeln und konnte mich hinsetzen und wirklich sagen, okay, das mache ich. Weil es mich in der Schule also nicht interessiert hat, wenn es zum Studium gekommen ist jetzt oder auch zur Ausbildung, da war das ganz anders. Da war das Interesse da, da konnte ich sitzen, fokussiert, stundenlang. Also das ist ja auch dieses Hyperfokussieren, ja. Aber das waren schon wirklich ganz, ganz schwierige Zeiten. Also besonders diese Teenagerzeit war ganz massiv.
Was ich super spannend finde, du hast es schon zweimal gesagt, dass du in Anführungsstrichen das Problem in der Gesellschaft bist. Hast du dich damals so gefühlt?
Ja, definitiv.
Und heute?
Heute nicht mehr.
Okay.
Also heute nicht mehr, weil ich gesehen habe, was ADHS an Potenzial hat, was es mitbringt, ob das Kreativität ist, ob das auch zum Teil wirklich die Intelligenz ist, weiterzudenken, mit sich selber kennenzulernen. Und diese Verhaltensweisen, die ja oft als Problem gesehen werden, wirklich transferieren, also wirklich zu transformieren und was ganz Neues zu gestalten. Ja? Also ich habe mich mit mir selber auch lange Zeit nicht so, ich dachte ich immer, ich habe mich mit mir selber gut befasst, aber das ging dann wirklich durch diese Schicksalsschläge, kam wirklich eine komplette Ruhe. Also ich musste da wirklich auf Survival-Mode, wirklich Notstromaggregat sozusagen anmachen. Ich habe alles runtergefahren und habe mich nur wirklich auf mich selber konzentriert und dadurch dann auch meine kreative Seite mit dem Schreiben entdeckt. Dadurch kam das ja auch wirklich alles. Und vorher habe ich mich mehr abgelenkt mit allen möglichen. Ja, man muss ja auch immer gucken, dass man Dopamin bekommt, ja. Und es war in der Zeit natürlich nicht vorhanden. Und dann habe ich mich wirklich mit mir selber konfrontiert. Was ist meine Leidenschaft? Was möchte ich? Und damit sind diese Bücher eigentlich wirklich entstanden.
Genau, du hast es ja Danke ADHS genannt, also ein Buchtitel, der erstmal überrascht, finde ich. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du so ein bisschen deine Geschichte dahinter verarbeitet. Also, dass das eigentlich ja für dich immer erstmal ein Fragezeichen war, was ist mit mir los? Warum bin ich anders? Was ist falsch mit mir? Was ja eigentlich schlimm ist, wenn man sich das fragen muss. Und dann irgendwann, die Schicksalsschläge hast du gerade genannt, kommen wir gleich noch drauf, hast du gesagt, okay, also eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ich das habe, denn ich kann das ja auch gut einsetzen.
Genau.
Und war, also kannst du das vielleicht zusammenfassen in diesem Buch? Warum bist du denn dem ADHS jetzt quasi dankbar?
Ich bin wirklich dankbar, dass ich anders bin. Also es hört sich jetzt sehr komisch vielleicht an für manche, aber ich bin froh, dass ich nicht in diese Norm reinpasse. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr reinpassen, weil viele kreative Menschen haben ja auch zum Teil ADHS. Viele Sportler haben ADHS. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die wirklich ADHS haben. Und wenn man es wirklich annimmt und dankbar ist dafür, dass man anders ist und auch, wie gesagt, diese Möglichkeit, was ADHS mit sich bringt, eben dieses Hyperfokussieren, ja, oder diese Kreativität, was ich schon mal erwähnt habe, alles diese ja, Eigenschaften von ADHS, die man wirklich, man sagt ja immer negativ, negativ, aber wirklich auch mal das Positive in die Hand nehmen und zu gucken, Mensch, was hat es denn eigentlich für einen positiven Effekt auf mich? Was kann ich damit veranstalten, sage ich jetzt mal. Und wenn man da wirklich mal dahinter ist und wirklich dieses Negative ausschaltet und wirklich sich fokussiert darauf, was kann ich jetzt damit machen mit meinem Werkzeug ADHS, dann ist es wirklich, dass man dankbar sein kann, dass man anders ist. Auch wenn man in diese Gesellschaft nicht ganz reinpasst, aber es gibt immer Menschen, die einen mögen, so wie man ist, und die darf man dann auch ruhig finden.
Das ist schön gesagt, die darf man
Ja,
finden.
die darf man finden.
Und also ich habe, so wenn ich es richtig gelesen habe, Ereignisse habe ich mir aufgeschrieben 2022.
21, 22, genau.
Da ist in deinem Leben ein bisschen was vorgekommen, wo du sagst, das war hart für
Das
mich.
war hart, genau. Wir sind 2020 sind wir umgezogen von Louisiana nach Washington. Und kurz darauf bin ich eben schwanger geworden und habe dann wirklich auch mein erstes Kind verloren. Das Schlimme war noch, dass man sagt ja immer, einer kommt, einer geht, ja. Und es war so, dass 4 Tage vorher mein Opa gestorben ist, mit dem ich ein wirklich sehr gutes und enges Verhältnis hatte, mit dem bin ich auch aufgewachsen. Und man dachte ja eigentlich, okay, na, einer kommt, einer geht. Das hilft ja schon über die Trauer hinweg. Und dann 4 Tage später, also in der gleichen Woche, kam dann die Diagnose, also das Kind ist nicht überlebensfähig und ist dann eben abgegangen. Genau. Und das war eben eine ganz schwierige Phase. Man kommt ja da auch dann in so eine depressive Verstimmung rein und man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht in eine Depression abrutscht. Für mich, ich persönlich, ich habe mir das nicht erlaubt, weil ich hatte ja noch Kinder, ich hatte noch einen Partner und für mich persönlich ist es ein legitimer Faktor gewesen, Trauma. Kind verlieren ist ja wirklich auch jetzt nicht irgendwas, was man so einfach mal unter den Teppich kehrt, sondern da ist es ja auch legitim, dass man eine Trauer empfindet. Ich habe dann wirklich versucht, mit mir selber zu arbeiten. Soziale Kontakte waren ja auch zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden. Und dann auch mit dieser Trauer sich zu beschäftigen und auch mit Tod zu beschäftigen und auch mit, was hinterlasse ich meiner Familie, meinen Kindern, was möchte ich denen hinterlassen? Und da ist ja dann auch wirklich mein erstes Kinderbuch entstanden, mit sehr viel Input, rohen Emotionen auch. Sind ganz schwierige Themen auch mit drin, was ich ja momentan auch ins Deutsche übersetze. Und Da habe ich mich dann sehr gut gefangen und dann ein Jahr später, auch in der gleichen Woche wieder, war die zweite Fehlgeburt. Und das war natürlich wirklich schwierig. Nachdem man sich dann ein bisschen rausgezogen hat, über das Jahr über denkt man, okay, jetzt bin ich nochmal schwanger geworden, Mensch, super. Und dann kommt eben dieser gleiche Schicksalsschlag in der gleichen Woche wieder. Und das trifft natürlich schon sehr hart. Da war es dann wirklich so, okay, jetzt bin ich an der Grenze, jetzt muss ich gucken, weil jetzt ist die Gefahr da, rutsche ich ab oder halte ich durch. Und da ist es für mich ganz wichtig gewesen, ganz viel Selbstpflege, alle Faktoren, die mich belasten, auszuschalten, wirklich aufs Minimum runterzufahren und für mich Körper, Geist und Seele wieder in eine Einheit zu bringen. Ja? Wie gesagt, das ist auch ziemlich schwierig. Man hat ja auch seine Stabilisationsfaktoren, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Partnerschaft oder Beruf oder soziale Kontakte und, was einen ja wirklich auch nach oben bringt und hält. Und in dieser Zeit sind ja soziale Kontakte weggefallen. Das einzig Gute war wirklich, dass ich gearbeitet habe und meine Arbeit mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat mich auch ein Stück weit davor bewahrt, sage ich jetzt mal, wirklich in eine Depression abzurutschen. Ja, und da, aber das waren wirklich also diese zwei massiven Einschnitte für mich, wo ja ganz viel Trauer und ganz viel ja depressive Verstimmungen vorhanden waren.
Also für alle, die sich jetzt gerade fragen, was ist der Unterschied zwischen einer depressiven Verstimmung und einer Depression? Eine Verstimmung würde ich jetzt, oder erklärt man immer so, dass es eine Trauerphase ist und da aber auch okay ist, dass man eigentlich trauert. Also da ist was
Genau.
passiert, oder man hat einfach gerade eine schwere Phase, viel Stress, der irgendwo aufkommt. Du bist ja damals auch umgezogen,
Genau.
frisch, neu, dann die Nachricht oder die Hiobsbotschaft mit dem Kind, dein Opa. Und das sind ja Ereignisse, die dürfen auch mal zu einer
Genau.
traurigen Phase führen. Das kann auch eine Verstimmung sein, dass man einfach mal schlecht gelaunt ist, eine ganze Phase und so weiter. Das ist okay. Eine echte Depression ist dann halt, wenn sich die Symptome verfestigen und man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist hier eigentlich los, ne? Also dann ist es wirklich mehr als nur Trauer, dann ist es wirklich im Körper auch ausgelöst und mehr als die psychosoziale Komponente.
Genau, also das ist halt eben diese Gefahr, je länger man dann auch in so einer Phase ist, dass es sich wirklich chronifiziert und daran wirklich eine massive Depression raus entwickeln kann, was natürlich jetzt diese Traumata vorab ausgelöst haben. Oftmal bei einer Depression ist es so, man überlagert ja auch viele Dinge und dann auf einmal ist man so überfordert und weiß gar nicht mehr, wo es hergekommen ist. Ich wusste ja, wo es herkommt und für mich war es so, okay, da muss ich jetzt aufpassen. Hier ist mein Wehwehchen, sage ich jetzt mal, mein Trauma. Und jetzt muss ich aufpassen, dass da nichts mehr passiert. Ja, also jetzt darf ich nicht mehr noch irgendwas und irgendwas und irgendwas und irgendwas, weil sonst überlagert sich das natürlich und dann weiß man schon gar nicht mehr, wie kriege ich das jetzt beseitigt. Ja, und dann braucht man ja auch wirklich psychologische Hilfe oder halt eben auch dein Coaching voll. Zum Beispiel ist ja auch ein super Mittel, sage ich jetzt mal, da mit zu arbeiten. Aber das für mich war es einfach so, ich musste für mich, ich habe entschieden für mich, ich muss funktionieren. Ich habe noch zwei Kinder, lebende Kinder, die ihre Mama brauchen. Ich habe einen Partner, der mich braucht. Ich möchte also auch für die Familie da sein, weil sie auch für mich da waren. Also es ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil man weiß nicht, die Hände sind wirklich gebunden. Wie gehe ich jetzt mit jemandem um, der in so einer Phase ist? Und für mich war es auch ganz schwierig. Ich habe dann auch diese kleine Geschichte Porcupine Patrick, also Stachelschwein Patrick, kommt jetzt dann ja auch demnächst dann raus. In dieser Phase, da geht es ja auch um diese Fehlgeburt, dass man sich da auch in der Partnerschaft ja auch verändert. Was macht das mit einem, wenn man ein Kind verliert? Ja, man ist ja auch nicht mehr positiv, ja, man ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen vorerst mal, ne? Und man passt da ja auch nicht mehr ganz rein, man ist ja nicht mehr die Alte, das verändert, das bleibt ja auch zum Teil und da dann trotzdem wieder sich zu finden, sich als Partner zu, also Partnerschaft, in der Partnerschaft zu finden, das war wirklich eine große Herausforderung, die Kinder zu integrieren in diesen Verlust. Und dass die auch nicht abgleiten in eine depressive Verstimmung, sondern auch erklären, viel drüber reden, auch die Akzeptanz sehr selbst, dass es jetzt so ist und dass man sich auch so fühlen darf, ja, in diesem Moment, dass es auch absolut okay ist, dass man jetzt nicht, dass man selber nicht okay ist. Und dann aber zu versuchen, okay, was kann ich jetzt tun, damit ich diese Situation verändere in eine positive Art und Weise. Und das ist eben dieser Knackpunkt gewesen damals.
Also für mich hört sich das sehr, sehr reflektiert an. Aber vielleicht kannst du mal verraten, gab es denn ganz konkrete Schlüsselmomente oder Dinge, die du gemacht hast, die dich überhaupt da drauf gebracht haben, wie du wieder aufstehen kannst? Also mit was hast du dich beschäftigt?
Also ich hatte wirklich den Vorteil, wie ich schon erwähnt habe, in meinen Ausbildungen viel mit Psychologie konfrontiert zu sein. Und ich hatte damals auch einen ganz tollen Chef und eine ganz tolle Chefin, die sich auch mit Robert Beetz, ich weiß nicht, ob der da was sagt, auseinandergesetzt haben, da auch Bekanntschaft haben. Und das wurde damals viel in der Osteopathie, in der Praxis damit einbezogen. Es war eine Heilpraktikerpraxis und das war ein super Team, also wirklich, und die haben sich da auch ganz viel mit beschäftigt und auch diese Transformationstherapie von Robert Beetz. Und das war auch so ein Stück, was ich zurückgeholt habe. Ich habe da ein paar Jahre gearbeitet und es waren wirklich tolle Jahre. Und auch die Möglichkeit, was mir da gegeben wurde auf dieser mentalen Basis und auch diese Basis mit einfließen zu lassen. Körper, Geist und Seele, wie gesagt, ist ja eine Einheit. Und also es war wirklich toll. Und deswegen sage ich auch, Coaching an sich ist eine super Sache. Und das war auch beim Robert Beetz eben mit dabei. Ich wurde da auch mit eingeladen zum Coaching und solche Sachen. Also es war wirklich eine tolle Zeit. Und das hat mir geholfen, das wieder hier reinzubauen, in der schweren Phase, in der ich mich damals befand. Einfach diese Transformation, diese Schritte über diese Transformation zu gehen.
Ja, ist witzig, meine Mentoren, also dort, wo ich Ausbildung gemacht habe, die haben beim Robert Beetz auch mitgemacht und dort gearbeitet.
Ja, der
Deswegen
ist also super.
kenne ich, also ich habe ihn selbst nicht kennengelernt, auch seine Inhalte kenne ich nicht, aber wahrscheinlich ist da ganz viel natürlich auch mit dabei, dadurch, dass die beiden dort bei ihm gearbeitet haben. Also dann bist du dadurch wieder so ein bisschen zu dir selbst gekommen oder zu dir selbst gekommen, wieder aufgestanden und ich habe das jetzt richtig verstanden. Nach dem ersten Mal, als du ein Kind verloren hast, hast du schon begonnen, das Schreiben für dich zu entdecken.
Genau, das war so mein Escape. Also das war wirklich, da habe ich meine Gefühle rauslassen können, ich habe mich ausdrücken können in verschiedenen Geschichten, auch zu sehen für Kinder besonders, weil es war auch für meine Kinder natürlich eine schwierige Zeit, denen zu helfen und zu sagen, okay, wie kriege ich die jetzt da aus so einem Thema wieder raus, ja, und das waren dann eben so diese Schlagpunkte, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt was kreieren für Kinder, die schwierige Situationen auch erfahren und miterleben müssen zum Teil oder ja, gezwungen sind, diese Erfahrungen mitzuerleben. Wie kann ich denen helfen? Und es war ja auch damals Covid-Zeit und da war ja auch viele Kinder, die depressiv waren. Schwierig, ganz, ganz schwierige Zeit. Und es war ja auch noch in dieser Hochphase 2021. Und da musste ich, oder habe ich für mich entschieden, ich möchte Kindern helfen, um dort einfach an den Jüngsten anzufangen und ihnen einfach so ein Werkzeug mit an die Hand zu geben, zu sagen, egal wie schwierig das Leben wird oder wie schwer es ist, wir finden einen Weg und es wird immer einen Weg geben, wie wir da wieder rauskommen. Auch wenn wir kriechen oder wenn wir robben, keine Ahnung, aber einfach nicht stillstehen bleiben, sondern wirklich einfach versuchen weiterzugehen. Und wenn es ganz, ganz kleine Schritte sind, aber niemals stehen bleiben. Immer versuchen, fokussieren nach vorne, auch wenn ganz viel Schlechtes passiert, es wird wieder besser werden. Und das sind eigentlich so auch meine Geschichten, die zum Teil sehr tragische Geschichten mit drinnen haben in dem ersten Buch, aber dann auch gleichzeitig wieder motivierend sind und einfach das Positive wieder aufzeigen, was ja oft verloren geht in so schweren Zeiten.
War das erste jetzt die Märchenstunde?
Das ist jetzt das zweite.
Ah.
Das erste habe ich jetzt hier gerade nicht. Das müsste ich noch mal holen später. Das gibt es momentan eben nur auf Englisch. Und ich bin aber jetzt dank einer Freundin, die mich da ein bisschen angestupst hat und hat gesagt, also jetzt übersetzt das mal ins Deutsche. Und dadurch, dass er auch über Reime geht und ich das ja auch ziemlich versuche, eins zu eins umzusetzen, von der Bedeutung, von den Hintergründen, war das erste sehr, sehr schwierig. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen außen vor gelassen, habe das in Ruhe gelassen, weil es halt doch tiefe und schwere Themen behandelt. Und daraufhin habe ich jetzt eben angefangen, diese zu übersetzen und hoffe jetzt, dass sie in den nächsten 8 Wochen wirklich dann auch durch sind, dass man da das Buch dann auch erhalten kann. Geht es eben auch über Selbstliebe, Depression, eben über Fehlgeburten oder halt Kindesverlust und ganz viele andere Themen in den Büchern, wo man eben anspricht. Was ja nicht so ganz normale Kinderbuchgeschichten sind, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich wollte eben einfach auch Kindern die Möglichkeit, die solche Erfahrungen leider machen müssen oder mussten, die Möglichkeit geben, eine Hoffnung zu haben, dass es auch wieder besser werden kann.
Also ich habe ja jetzt das zweite Buch dann von dir, ne? Die
Genau.
Märchenstunde. Und es ist ja tatsächlich immer mit einem Tier, also ist dann eher so eine Fabelgeschichte, ne? Die Dinge erleben. Ich glaube, das ist ja viel oder schön greifbar auch für Kinder, ne? Wenn es dann um
Genau.
Tiere geht, die halt, ja, ich sag mal, manchmal alltägliche Probleme haben, manchmal geht es ein bisschen so ins Tiefere, ne? Und es geht dann immer darum, wie sie die Probleme erstmal wahrnehmen, was so los ist und wie sie dabei auch wieder rauskommen, ne? Das ist ja auch dir immer so ganz wichtig, oder vorhin war es dir ja ganz wichtig zu sagen, nicht stehen bleiben, weitergehen und
Genau.
irgendwie da auch wieder rauskommen wollen, ne? Und ja, also es sind immer Tiere, die das erleben und immer aufgearbeitet mit wunderschönen Bildern. Und insgesamt war dir wichtig zu sagen, ich möchte das für Kinder machen, weil.
Weil die auch unsere Zukunft sind. Das war mir eigentlich wirklich wichtig. Und diese Geschichten, also jede dieser Geschichten, sind wahre Geschichten. Also das sind keine Geschichten, die ich erfunden habe, sondern es sind reale Probleme, reale Geschichten, die entweder mir persönlich widerfahren sind oder in meinem Umfeld eben. Und diese Negativgeschichten wirklich zu packen für Kinder. Und denen auch diese Möglichkeit geben, damit zu arbeiten. Zu wissen, hey, ich bin nicht alleine. Das sind jetzt diese Tierfiguren, die haben auch solche Probleme. Und wie du schon sagst, da wird es einfach leichter für die Kinder, das zu verstehen. Und vielleicht dann auch zum Teil anzunehmen.
Also tatsächlich, ich arbeite jetzt ja schon ein paar Jahre mit Klienten, Klientinnen zusammen und was da alle gemeinsam haben, und das ist bei uns beiden ja auch so, dass du also in unserer Generation, und damit will ich niemanden irgendwas Böses, das war halt damals so, da gab es tatsächlich das nicht, ne? Also man hatte zu funktionieren und sobald es nicht so war, war eher so, was sollen denn die Nachbarn denken? Schau mal, dass du jetzt wieder gerade läufst. Und ich finde es so wichtig heute, nicht nur Kindern, aber Kindern ganz besonders zu sagen, es ist völlig in Ordnung, mal ein Problem zu haben. Es ist auch in Ordnung, wenn du meinst, anders zu sein. Wobei ich immer glaube, keiner ist anders, sondern alle sind besonders. Also jeder ist für sich ja etwas Besonderes. Und nur weil manche gerade in dieses Muster oder in dieses System, in dem wir ja gepresst sind, besser reinpassen, heißt es nicht, dass du jetzt schlecht bist. Ne, oder vielleicht auch besonders gut bist. Das gibt ja auch Menschen, die eher in die toxische Richtung gehen und sich besonders für besonders gut halten. Das kann ja auch passieren. Und deswegen finde ich es immer schön, Geschichten zu haben, die das klären. Und was ich richtig cool finde, ist immer, ich habe mit meiner Tochter auch vor ein paar Jahren angefangen, solche Geschichten aufzugreifen. Und es ist ja erstmal, es ist nicht verpackt in, wir lernen jetzt was, sondern es sind bunte Bilder, da sind Tiere und du erzählst eine Geschichte und die regen zum Nachdenken tatsächlich an. Also meine Tochter hat bei solchen Geschichten immer gesagt, du, aber Moment mal, wie ist denn das, wenn das und das passiert und warum macht er das so, ne? Und das finde ich das Schöne, dass man hat eine Gesprächsbasis mit den Kindern plötzlich über solche Dinge. Und die
Korrekt.
denken dann drüber nach und können Fragen stellen, was bei uns halt nicht ging.
Genau, also auch diese, was du gesagt hast, manche sind ja da so ein bisschen von oben herab. Da gibt es auch diese Geschichte, also das ist dann jetzt noch im ersten mit drinnen, Misskäfer Ivy. Und da geht es auch gerade um solche Themen, also von oben herab. hochnäsig zu sein und dann wirklich auf andere herabzuschauen und das aber wirklich dann zu switchen wieder. Also das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Oder auch im ersten Buch ist eben Elephant Thomas, der genau mit solchen Problemen, sage ich jetzt mal, zu tun hat, dass er nicht in diese Gesellschaft von den anderen Elefanten reinpasst. Aber natürlich hier Pony Pam kommt und beste Freundin und nimmt ihn dann an die Hand und sagt, hey, du bist okay, so wie du bist. Und er sagt auch, ich mag mich so, wie ich bin. Deswegen sage ich auch, diese Freunde zu finden, die einen so nehmen, wie man ist. Und das sind eben auch solche Geschichten, so eine tiefergreifende Geschichten, die ich da versucht habe, eben mit reinzupacken. Genau.
Und genau sollte es eigentlich auch sein, ne? Dass man gesagt bekommt, hey, das ist in Ordnung. Und
Ja.
es gibt auch Dinge, man darf auch sagen zu seinem Freunden, hey, du gehst mir gerade auf den Nerv oder was du machst, nervt mich gerade. Das darf ja auch mal sein. Und das gehört ja auch zu der Freundschaft, dann auch das anzunehmen und zu sagen, okay,
Das ist auch wichtig, ja.
dann komme ich jetzt mal runter oder ja, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. War ein bisschen drüber, darf ja auch sein.
Genau.
Dein Brand heißt ja Lottes World of Stories and More. Und erzähl mir mal kurz, da gab es doch so eine Geschichte mit so einem Konzern vor ein paar Wochen oder Monaten. Was war denn da los?
Genau, also es ist jetzt so, dass wir das Brand ein bisschen umbenannt haben oder ich. Es heißt jetzt nicht mehr Lottes World of Stories and More, wobei es ist noch okay. Also ich darf es jetzt nur nicht als Trademark machen, sondern es ist jetzt Lieselottes World of Stories and More. Genau, das ist also eine Firma, die in Südkorea ist und hatte dadurch, dass er meine Firma oder mein Logo sozusagen ja in Amerika als Trademark angemeldet war, musste ich jetzt den Namen ändern, musste so ein bisschen ja, das Logo dann auch dadurch mit ändern. Und diese Firma ist ein Milliardenunternehmen, also ich dachte jetzt eigentlich, es gibt ja auch so Verträge, dass man sagt, man kann ja so Existenzverträge, dass man sagen kann, man kann nebeneinander funktionieren. Gibt ja auch mit Dove Schokolade oder Dove Body Lotions oder solche Sachen. Also es gibt ja Amazon, ne, der Konzern, der große, und es gibt ja noch eine andere Firma, die Amazon heißt. Gibt ja verschiedene Richtlinien, wo man sagen hätte können, man kann sich da arrangieren, aber dieser Konzern wollte das nicht und hat natürlich dann auch mein Trademark platt gemacht. Ich hätte natürlich dagegen angehen können, aber ich sag mal, die Milliarden sind jetzt noch nicht so auf meinem Konto, dass ich damit den Streit gewinnen hätte können. Und es wären aber schon in die Tausende schon allein nur dieser Widerspruch gegangen, dass ich eben dagegen angehen würde und sagen, hey, es ist aber ja was ganz anderes. Und dann musste ich mich da mit meinem Anwalt ja leider schweren Herzens ja trennen von meinem sogenannten Lottes World of Stories and More Brand. Aber wir probieren es mal Lieselotte. Vielleicht.
Was stellt dieser Konzern her oder was machen die?
Also die haben ganz viele verschiedene. Das war jetzt dadurch, dass es in New York haben die ein Hotel und in Guam haben die ein Duty Free. Hier in Deutschland glaube ich, also die sind wirklich ein weltweiter Konzern. Ich glaube, hier in Deutschland haben sie mit Chemie auch. Also die machen überall alles Mögliche, aber dadurch, dass es halt eben in Amerika dieses Hotel in New York gibt und diese Duty-Free-Shop in Guam, war ich halt raus.
Ja, also da kommst du denen auch total in die Quere, muss man
Ja,
schon sagen.
natürlich.
Wenn du
Also das ist
Kinderbücher schreibst, dann ist das auf
genau.
jeden Fall eine Gefahr für so einen südkoreanischen Konzern. Also das
Genau,
kann ich
also
schon
das dachte
verstehen.
ich mir auch, ja. Das war auf jeden Fall sehr interessant, ja.
Da muss ein Sachbearbeiter gesessen sein, der gesagt, das geht hier gar nicht. Lotte, also Lotte heißen die dann, oder? Lotte.
Genau, Lotte
Okay.
Corporation,
Und
genau.
bei dir ist Lotte, also das ist ja ein Brand, das quasi dich so ein bisschen als Parodie darstellt, oder?
Also genau, das ist ja so diese Figur, was ja auch überall auf den Büchern zu sehen ist. Es war eigentlich aus einer Geschichte raus, da habe ich eben für Geburtstagsvideo habe ich mich da verkleidet als Lotte. Und damals eben nach den Fehlgeburten habe ich dann dieses Outfit spontan wieder gefunden ja, in meinem Putzwahn, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, Mensch, damit könnte ich doch was anfangen. Ja, aus diesem Schlechten wieder was Positives, was Lustiges machen. Und dann ist eben diese Lotte wieder zurückgekommen. Genau, und dadurch war das so dieser Aufhänger, Lotte?
Ja, da gibt es sehr schöne Fotos mit Verkleidung und Perücke und vor allem die schwarze Brille finde ich sehr, sehr geil.
Ja, die ist auch hier.
Schätz mal auf,
Passt
die
rein.
steht dir wunderbar. Oh
Sehr schön,
ja,
ja?
direkt die Lotte. Also Lieselotte ist ja jetzt. Ich finde
Genau, die
Lieselotte
Lieselotte.
tatsächlich hat echt was. Also hat noch mal mehr. Lieselottes World of Stories and More geil. Also
Ja.
gefällt mir gut. Vielleicht hatte ich ja sogar noch was Gutes hinten raus, dass der Konzert. Es hat ja immer irgendeinen Grund, dass sowas passiert, ne? Du weißt.
Genau. Also das ist ja das, was man sagen, nicht festhalten, sondern wirklich offen sein für Neues.
Ich habe gesehen, du hast noch, es gab noch ein Buch, Prinzessin, wie spricht man die aus?
Esquire.
Und was ist das für ein Buch? Also auch ein Kinderbuch wieder, ne?
Das ist auch ein Kinderbuch, da geht es um eine Prinzessin, die wirklich auch alltägliche Probleme meistert oder auch Probleme, die in der Welt ja auch sehr präsent sind, also auch so Eifersucht oder Hass. Also da geht es auch teilweise um Hass gegen also mit Rassismus in diesem Buch, aber auch kindgerecht gefasst. Eine Mafia ist dabei. Genau, also da gibt es ganz viele Schurken auch, der Bambu, Bermuda Silva zum Beispiel auch, der da so ein ganz schlimmer Schurke auch mit ist. Und aber viel auch diese Weltproblematiken, also auch mit Depressionen wieder, Einsamkeit und solche Sachen. Also genau, und da geht sie eben dagegen an.
Okay. Das ist dann dein drittes Buch?
Das ist dann 1, 2, 3, 4. Vier. Ich
Vier.
habe ja noch das Stressless
Genau.
Diary. Genau, das habe ich dann eigentlich aus einer Spontanaktion, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, im medizinischen Bereich bin, sind viele Patienten auch gekommen, die wirklich ihre Probleme durch den Stress hatten. Und dieses Tagebuch ist nicht groß zur Reflexion. Es sind zwar Fragen dabei, aber es geht mir darum, dass man da auch mal sich wirklich auskotzen kann, auf Deutsch gesagt, dass man so einen richtig scheiß Tag hatte. Und manchmal ist man auch nicht dankbar und nicht immer dankbar. Und es ist dann auch ziemlich schwer, dann wirklich was zu finden, wofür man dankbar ist. Aber in dem Buch ist es dann auch so, dass man hergeht, was kann ich jetzt tun? Was möchte ich besser machen? Also anstatt zu sagen, ich bin dankbar für, ist okay, das war jetzt doof. War richtig kacke auf Deutsch gesagt. Und jetzt schauen wir uns das Problem aber nochmal an und was kann ich jetzt da rausholen? Und das ist sozusagen dieses Stressless Diary.
Also aufgebaut wie ein Tagebuch.
Genau, für
Und
60 Tage.
du stellst da aber auch Fragen.
Genau.
Okay, also man ist so ein bisschen geführt und darf dann da seine Gedanken rauslassen.
Genau. Auch wenn man mal
Wow.
grandig ist.
Sehr schön. Das habe ich tatsächlich als Frage 6 aufgeschrieben, hast du schön vorweggenommen. Und also aktuell arbeitest du jetzt an diesem ersten Buch, an der Übersetzung hast du gesagt, ne? Dass das ins Deutsche
Genau.
übersetzt wird. Deine Bücher findet man wo?
Also auf Amazon, manche Buchläden haben sie auch mit drinnen. Genau, und dort sind die auf jeden Fall vorhanden.
Also wenn man deinen Namen eingibt und oder wenn man in meine Shownotes guckt, ich habe da natürlich alle Links vorbereitet, kommt man auf die schönen Bücher. Ich finde diese Kinderbücher wirklich toll, also es sind auch tolle Geschenke für Eltern, finde ich.
Ja.
Nicht für die Kinder selbst, ja, weil die vielleicht dann auch gar nicht wissen, so einzuordnen, solche Geschichten, sondern für Eltern, die, wenn sie abends was vorlesen, solche Geschichten rausholen können. Und muss nicht so sein, aber ich hatte eben die Erfahrung mit meiner Tochter, die dann nachgefragt hat und das Nachdenken begonnen hat, die manchmal auch so ein bisschen Angst bekommen und gesagt, okay, was passiert da? Und man dann aber auch über diese Angst sprechen kann und sagen kann, du, das ist völlig normal, dass wir Angst in einer gewissen Situation haben, gerade Situationen, die wir nicht kennen und dass wir daran wachsen können und oder, ne, dass es in Ordnung ist, anders sich zu fühlen, anders zu sein. Es gibt viele Situationen, in denen passen wir vielleicht ins System und da gibt es eine Situation, da passen wir nicht rein. Also, wenn wir in der Schule immer beliebt sind, erfolgreich, was weiß ich, und im Sport bist du halt einfach nicht so talentiert, dann fühlst du dich im Sport plötzlich wie die absolute Niete. Und dieses Gefühl kann aber dein ganzes Leben übernehmen. Also, dass du dann denkst, oh Gott, ich bin ja eigentlich gar nichts wert, wieso fühle ich mich in der Schule so gut? Und das kann alles niedermachen, ne? Und
Das
über sowas
stimmt.
zu reden, ist wirklich wertvoll, kann vieles präventiv schon bearbeiten.
Es ist ja oft so, dass man wirklich ja Schublade auf, Gefühl rein, Schublade zu und dann einfach wieder und wieder und wieder. Und irgendwann geht aber diese Schublade einfach nicht mehr zu und dann kommen ja all diese Gefühle auf einmal raus und dann sitzt man da und weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Deswegen ist es immer gut, so herzugehen und sagen, okay, das ist mein Gefühl, was mache ich jetzt damit? Ich schaue mir das an und es ist okay, dass es auch da ist und dass man es wirklich auch wertschätzt, dass man sagt, okay, es ist okay, dass ich traurig bin oder dass ich Angst habe oder dass, wie gesagt, auch glücklich sein. Ja, es ist ja wirklich legitim. Und wie du schon sagst, wenn man mit den Kindern darüber redet, finde ich, ist das eine ganz tolle Möglichkeit.
Also absolut. Lass uns noch mal ganz kurz zurück aufs ADHS gehen. Also bei mir geht es ja vordergründig um Burnout und Depression. Das ADHS-Thema mache ich ja immer so auch als Randthema, weil es eben ganz oft korreliert. Also viele Menschen mit Depressionen haben ADHS-Thematiken und oder umgekehrt sogar. Beides bedingt sich da manchmal sogar. Gibt es denn Strategien, Methoden oder irgendwas, was du benutzt, um da besser mit umzugehen? Also in den Situationen, in denen ADHS jetzt nicht so förderlich ist zum Beispiel.
Wie mit im Bezug auf Depression,
Nee, in
meinst du?
Bezug auf einfach, dass ADHS manchmal ja so eine Zerstreutheit mit sich bringt, dass man sich zwar fokussieren kann, diesen Hyperfokus hat, aber auf der anderen Seite irgendwie zwei Termine vergisst.
Also für mich persönlich ist Struktur das A und O. Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt hergeht und nimmt Putzen, ja, das ist eine sehr große Herausforderung oftmals gewesen früher. Man fängt ja an und man ist da total motiviert und man hat dann das Zimmer, ah ja, ich putze jetzt einfach mal mein Zimmer, ja. Und dann geht man aber wirklich durch das komplette Haus und reißt sämtliche Schubladen auf und man räumt den Schrank raus, ja. Und man endet in einem Chaos, ja, total ausgelaugt am Ende des Tages und man hat nichts erreicht, ja. Und das waren eben so Faktoren Struktur. Dass man wirklich hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Glas. Das gehört ja eigentlich in die Küche, ja? Also normalerweise geht man dann in die Küche, dann sieht man natürlich, oh, da liegt ein Teller. Dann nimmt man den Teller, tut ihn in die Spülmaschine. Oh, die ist ja voll. Also tut man sie raus, ja? Und so geht es ja wirklich konstant weiter. Und am Ende des Tages, ist das Haus wirklich upside down und man hat nichts geschafft. Und anstatt dass man sagt, okay, man hat jetzt hier dieses Glas und man bringt es in die Küche, man stellt es vor die Tür. Man bleibt da. Man bleibt in diesem Zimmer. Struktur. Man findet was anderes. Die Flasche Wasser dazu. Ja, gehört ja auch irgendwo hin. Man bleibt, man geht das wirklich an und bringt es alles vor die Tür. Und dann ist es wirklich auch möglich, eine Struktur reinzubringen und zu sagen, jetzt habe ich dieses Zimmer. Dieses Zimmer ist sauber. Und dann nimmt man sich wirklich das Nächste. Okay, die Wasserflasche stört mich jetzt am meisten. Da tun wir die jetzt erstmal weg. Und das so wirklich durchzutakten, das ist halt das Schwierige. Auch mit Finanzen, dass man sagt, ja, man hat jetzt sein Geld. Ha, super, man hat jetzt Geld. Dopamin, 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 man kauft, man macht, juhu. Und dann ist das Geld weg am Ende oder Mitte des Monats vielleicht schon sogar. Und dann wirklich herzugehen, auch strukturieren. Was brauche ich wirklich? Ja, brauche ich das? Möchte ich das? Was steckt dahinter? Auch was helfen kann, oder was mir auch geholfen hat, war Briefumschläge zu machen und dort wirklich für Woche für Woche für Woche dieses Geld reinzupacken und zu gucken, was habe ich, mit was für einem Spielraum kann ich da arbeiten. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die damit ja Probleme machen, also gerade finanziell auch oder eben so Spontankäufe, die dann wirklich auch das Konto dann mal leer machen können, ja, und da hat mir viel diese Struktur, wie gesagt, geholfen.
Also Struktur aufbauen ist finde ich auch sehr wichtig. Es ist natürlich auch sehr individuell, ne? Manche haben mit den Finanzen Probleme, sind da nicht so talentiert. Manche haben es beim Putzen. Manche sind allgemein zerstreut. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß, bei mir gab es auch immer lustige Situationen, dass jemand gesagt hat zu mir: Ah, nimm bitte das mit, wenn du da und da wegfährst. Und es war irgendwie 10 Minuten. Habe ich gesagt: Ja, fahre ich los und bin dann aus der Tür raus, fahr los und dann ruft mich der oder diejenige an: Oh, du hast was vergessen. Ja, stimmt. Und ich verstehe es immer gar nicht, warum ich das vergessen habe. Und seitdem habe ich mir so angewöhnt, alles, was ich irgendwo mitnehmen muss, und ob das in 2 Tagen oder 2 Wochen ist, ist egal, das steht bei mir vor der Türe, also an der Türe, zu der ich raus muss, jeden Tag. Und dann vergesse ich es nicht, weil ich jedes Mal wieder darüber stolper und mir denke, ah, ach so, das muss ich irgendwann mitnehmen. Und das meiner Partnerin gefällt es natürlich manchmal nicht, dass da was steht. Deswegen müssen wir halt immer wieder mal Kompromisse schließen, wie ich mich daran erinnere. Aber das hilft auch sehr gut. Umgekehrt ist sie jemand, die jedes Mal ihren Schlüssel sucht und ich sage, du hast eine Tasche, da ist eine Innentasche drin und wenn du den immer da reinmachst, egal was passiert, dann verlierst du den auch nicht mehr. Es hat ein halbes Jahr gedauert und seitdem ist die seitdem ist diese Struktur drin und jetzt ist es tatsächlich so, gib mir mal deinen Schlüssel, ah, der ist da drin, zack, schön. Also, wenn man sich nicht dagegen sträubt, ist es auch immer wichtig zu akzeptieren und zu sagen, okay, ja, es ist halt etwas, das bei mir nicht funktioniert, und dann auch zu
Kenne ich.
machen, ne? Ja.
Ja, also mein Mann, der hat uns so ein Schlüsselregal hingemacht. Weil also bei mir konstant, wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy? Wo ist, ja? Und er hilft mir da auch mit meiner Struktur. Und wir haben jetzt wirklich einen Platz und seitdem ist es auch, wie du schon sagst, sehr funktionell. Ich hänge den da hin, als allererstes sag, komm rein, häng das da hin und lass ihn da und fertig, ja. Aber das ist ja sehr auffällig gewesen, gerade auch mit Handy. Wo ist das Handy? Dann ist es lautlos, dann findet man es im Kleiderschrank. Also solche Geschichten. Also das ist mit dem Handy habe ich noch nicht so eine ganz gute Lösung. Ich mache es meistens immer laut, damit, wenn ich es nicht mehr finde, dass ich es dann vom Haustelefon anrufen kann. Aber da ist noch ein bisschen Raum zum Wachsen.
Das ist aber, finde ich, der ultimative Tipp. Eigentlich darf, wenn man so ADHS zerstreut ist und viel um die Ohren hat vielleicht oder allgemein vergesslich, alles muss einen Platz haben, wo es immer ist sozusagen. Handy ist natürlich wieder eine Ausnahme, weil das hast du ja teilweise immer dabei, dann legst du es mal da ab, dann machst du da mal schnell was. Klar, das ist mal schnell weg. Aber alles andere, wenn einen Platz hat, also wirklich einen einzigen Platz, dann kann es kaum verloren gehen. Ne? Dann musst du es nur wieder aufräumen, wenn du es mal rausholst. Und
Das ist
so.
korrekt.
So funktioniert das bei mir, so überstrukturiert manchmal leider. Wann kommt denn das Kinderbuch ADHS technisch raus?
Also ein Kinderbuch habe ich jetzt noch nicht. Das wäre vielleicht eine Option, nochmal darüber nachzudenken. Genau. Aber bis jetzt ist da noch nichts geplant.
Wenn du dann dich als Pfau Patty oder so beschreibst.
Genau. Oder Chamäleon.
Ja, das würde zu dir passen
Das würde passen
tatsächlich.
dann. Das würde passen.
Das stimmt. Ich habe da immer die ganz wilden Zeiten im Kopf. Also früher hieß es ja Diskothek und nicht Club. Da haben wir uns ja manchmal getroffen und ja, also das war also einfach, sich da hinzusetzen und der Katja zuzuschauen, war schon auch, hätte man den
Spaß.
ganzen Abend mit verbringen können auf jeden Fall.
War auf jeden Fall Spaß. Ich bin ja nur froh, dass es damals noch nicht so sehr mit Video und Insta und ne, also Videos verteilen. Ja, sonst, ja, das
Du,
bleibt
das
unser
wäre für mich
Geheimnis.
aber auch nicht von Vorteil gewesen. Da muss ich ehrlich, also
Nein.
es war ganz gut, dass ich da
Aber es
auch.
war Spaß, also war wirklich sehr witzig. Ich habe die Zeit sehr genossen, auf jeden Fall. Und es war für mich auch ganz wichtig, immer, ich bin ja auch hauptsächlich wirklich wegen der Musik weggegangen und das war für mich so ein Ausgleich auch damals. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Aber dieses Tanzen und Weggehen, das war auch wirklich ganz viel Dopamin. Und das war viel Spaß und auch heute noch. Also ich gehe wahnsinnig gern tanzen und Musik ist definitiv ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Also egal wo, wenn die Kinder nicht dabei sind, wenn der Mann nicht dabei sind, dann ist das auf jeden Fall laut. Dann wird da auch mal mitgesungen und solche Sachen. Also man darf mich dann auch nicht sehen. Ja, also, aber also ich finde es auch ganz wichtig, dass man da auch was hat, was einen glücklich macht. Und das war für mich schon immer so. Musik, laut, Musik, tanzen. Super, bin ich dabei.
Man darf nur irgendwann einsehen, mit 30, 40, es wird halt immer schwieriger,
Steifer.
wieder aufzustehen. Ja.
Da ist die Bewegung lässt ein bisschen nach.
Ja, schön. Katja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz, ganz schöne Geschichten. Auch in deinen Büchern. Wie gesagt, ich verlinke alles, kann man sich alles anschauen, was einen gerade interessiert. Und nochmal so der Appell, also dieses Danke, ADHS ist ja echt. Mutmachend für die Menschen, die sagen, oh, irgendwie komme ich damit nicht klar oder was ist da jetzt los? Gerade Leute, die sich gerade fragen, ist. Ich finde immer schön, wenn jemand Geschichten über sich selbst erzählt, weil man sich da so verstanden fühlen kann. Und wie gesagt, die Kinderbücher finde ich ganz toll, auch für Eltern, dass die sich erstmal Gedanken darüber machen, Mensch, was könnte denn mein Kind sich so für Gedanken machen, sich auch in Erinnerung rufen, was hatte ich vielleicht für Probleme und einfach eine Gesprächsgrundlage zu schaffen. Das ist ja ein Prozess, was die Kinder da durchlaufen, indem sie Fragen stellen und Dinge hören, die sie vielleicht hoffentlich nie erleben müssen, aber wenn sie sie erleben müssen, sich erinnern und sagen, ah, Moment mal, da gab es den Elefant, wie heißt der, Thomas?
Thomas.
Der ist da auch schon mal durchgegangen.
Genau.
Also schaffe ich das auch.
Also es ist ja auch so für mich sehr wichtig, dass man nicht vergisst, dass Kinder ja auch Probleme haben. Als Erwachsener wird es ja immer so, ja, die laufen so mit zum Teil. Und man vergisst wirklich, dass das ja kleine Menschen sind und haben ja auch ihre Probleme und Bedürfnisse. Und deswegen habe ich auch diese Geschichten für diese Kinder, dass man sagt, okay, sie fühlen sich gehört, sie fühlen sich verstanden, sie fühlen sich nicht allein. Und viele Erwachsene, viele Eltern haben ja ihre eigenen Thematiken, mit denen sie sich beschäftigen müssen und vergessen dann auch dadurch diese Kinder. Und dafür ist es auch gedacht.
Ganz genau. Sich selbst da vielleicht auch ein bisschen mitfinden im Gespräch mit den Kindern.
Genau.
Perfektes Abschlusswort. Liebe Katja, ja, ich danke dir.
Ich danke dir. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.